Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi und herzlich willkommen bei Reporter Insights. Wir sind der Podcast von der Reportageschule Reutlingen und von Reportagen FM. Ich bin Leon Meckler, ihr kennt mich schon von der vergangenen Folge. Und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe eine ganz großartige Kollegin dabei.
Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich dieses Mal dabei bin. Mein Name ist Alessandra Röder und eigentlich wollten wir ja schon das letzte Mal zusammen die Folge aufnehmen. Da bin ich leider ausgefallen und Leon hat hier allein die Stellung gehalten. Aber ab jetzt sind wir zu zweit.
Und wie immer, wie alle zwei Wochen, sprechen wir über große Recherchen und stellen unseren Gästen Fragen zum Journalismus, die wir uns stellen und die ihr euch vielleicht auch stellt.
Leon, in der vergangenen Folge hast du ja mit Teseo Lamarca über die Islamdebatte gesprochen. Was war denn da so der wichtigste Punkt für dich?
Für mich war der wichtigste Punkt tatsächlich dort auch die These seines Buches, nämlich, dass es nicht den einen Islam gibt, sondern dass es sehr viele verschiedene Auslegungen des Islams gibt und dass Journalisten und Journalistinnen das auf jeden Fall auch berücksichtigen sollten, wenn sie Artikel schreiben, wenn sie Videos drehen oder Audio aufnehmen.
Ja, das finde ich auch einen super wichtigen Punkt. In den deutschen Medien wird ja sehr oft pauschalisiert, sobald es um den muslimischen Glauben geht. Und weil das so ein relevantes und aktuelles Thema ist, wollen wir auch in der heutigen Folge daran anknüpfen. Und dafür ist heute der Journalist Thorsten Schmitz bei uns zu Gast. Er ist bei der Süddeutschen Zeitung Redakteur und schreibt dort für die Seite 3 die langen Geschichten. Zudem hat er sich schon viele Jahre mit dem Thema Nahe Osten beschäftigt und war auch einige Zeit als Korrespondent in Israel. Hallo Thorsten, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und mir zuhören möchtet.
Thorsten, im Frühjahr hat ein Artikel von dir für sehr viel Aufregung gesorgt. Der Text spielt an einer Berliner Grundschule, einer sogenannten Brennpunktschule. Und 95% der Kinder dort haben einen Migrationshintergrund. Viele stammen aus muslimischen Familien, einige auch aus streng religiösen. Und an dieser Schule arbeitet auch Osiel Ignacio Stech. Er hat dir erzählt, dass er eigentlich mit einem sehr großen Idealismus in diesen Beruf gegangen ist, dass er mit seinem Job die Welt ein bisschen besser machen will. Doch dann hat er sich vor seinen SchülerInnen geoutet und was darauf folgte, beschreibt er als Albtraum. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, was damals genau passiert ist und wir wollen dich auch fragen, was diese Geschichte über die Herausforderung erzählt, vor die Migration das Bildungssystem stellt. Und wir wollen mit dir darüber sprechen, wie man über einen solchen Fall schreibt, der in der Islamdebatte ja auch instrumentalisiert werden könnte.
Alles hat es gerade schon gesagt, Thorsten. Dein thematisches Steckenpferd ist ja eigentlich der Nahe Osten. In deinem Text geht es aber um das Bildungswesen und Integration in Deutschland. Wie kam es denn dazu?
Das ist eigentlich ein ganz banaler Reporterzufall. Befreundetes Lehrerehepaar von uns, die kennen Osiel Ignacio Stech und haben mich gefragt, ob er sich mal bei mir melden könne. Die hatten mir nur kurze Stichpunkte gegeben. Er ist homosexuell, hat sich in der Schule geoutet und seitdem durchlebt er einen Albtraum. Dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann hat Osiel, wir duzen uns inzwischen, mir eine WhatsApp geschrieben. Und es hat dann noch ein paar Wochen gedauert, bis ich Zeit hatte, mich mit ihm zu treffen. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann hat er mir seine ganze deprimierende Geschichte erzählt, die, wie ich dann durch die Reaktion mitbekommen habe. Ich habe hunderte Leser-Mails bekommen von Lehrerinnen und Lehrern. Stellvertretend steht eigentlich für eine Situation, die an vielen Schulen herrscht in Deutschland, also nicht nur an dieser Brennpunktschule.
Und damit ihr als unsere Zuhörer ein Gefühl dafür bekommt, wie diese Diskriminierung aussah, möchten wir euch jetzt einmal ganz kurz den Text vorstellen und da einmal reinhören. Nicht, dass die Leute, die jetzt den Text auch schon gut kennen, einen kleinen Herzinfarkt kriegen. Wir haben da ein paar Passagen zusammengefügt, damit man da ein besseres Stimmungsbild dafür bekommt.
Reingehört. An diesem Morgen hatte Osiel Ignacio Stech sein zweites Coming-out mit 40. Bei seinem ersten Coming-out vor seinen Eltern in Brasilien hatten die geantwortet: Wir lieben dich, Osiel, so wie du bist. Diesmal reagierte eine 12-jährige Schülerin als erste, sagt Ignacio Stech. Was, habe sie gerufen, Sie sind schwul? Das werde ich in der ganzen Schule rum erzählen. Kurz danach hätten viele gewusst, dass er mit einem Mann verheiratet ist. Dann brach die Pandemie aus. Es gab kaum Präsenzunterricht. Der Albtraum begann, als die Pandemie im Frühjahr 2023 endete und die Kinder wieder Präsenzunterricht hatten. Osiel Ignacio Stech öffnet einen Aktenordner, zeigt das Protokoll einer Deutschlehrerin, die zusammen mit ihm am 5. Mai 2023 eine fünfte Klasse unterrichtete, wobei es dazu an diesem Tag gar nicht kam. Im Protokoll steht, die Klasse war außer Rand und Band. Eine Kollegin holte schließlich zwei Schüler aus der Klasse und beendete so den Vorfall, schreibt die Lehrerin, den sie als bedrohlich für ihren Kollegen bezeichnet. Die beiden muslimischen Schüler hatten immer wieder gerufen, Osiel Ignacio Stech sei eine Familienschande, er werde in der Hölle landen, er sei eine Schande für den Islam. Seit diesen beiden Zwischenfällen im Mai 2023 mobben ihn Schülerinnen und Schüler, setzen Gerüchte in Umlauf, beschimpfen ihn. Manche weigern sich, an seinem Unterricht teilzunehmen, weil er homosexuell ist. Sie lassen den Kakao und die belegten Brötchen stehen, mit denen er montags seinen Unterricht beginnt. Er sei unrein, sagen die Kinder. Ignacio Stech hat alles protokolliert. Man kann es nachlesen in seinen privaten Notizen und im Klassenbuch. Jeden Vorfall hat er an die Schulleiterin und den Konrektor gemeldet.
Ja, wie wir eben in diesem Ausschnitt gehört haben, beschreibst du in deinem Text ja, wie muslimische SchülerInnen ihren Lehrer ablehnen, weil er schwul ist. Und gleichzeitig sagst du ja auch selbst, dass es eben nicht alle muslimischen Kinder waren, die Ignacio Stech gemobbt haben. Und dass durch Migranten die Intoleranz in Deutschland steigt, ist ja genau eines dieser Klischees von rechten Parteien. Hattest du während deiner Recherche auch den Gedanken, dass vielleicht dieser Text auch genau diese rechten Narrative bestätigen könnte?
Das ist eine gute Frage und da habe ich auch eine für mich gute Antwort gefunden. Ihr habt das ja kurz erwähnt, als ihr mich vorgestellt habt, dass ich Korrespondent war in Israel. Wenn man Korrespondent ist in Israel, wird man zu 50% immer beschimpft von den Palästinensern oder Arabischstämmigen, die sagen, man ist zu israelfreundlich oder zu positiv in der Berichterstattung, oder man wird von, ist mir auch passiert als Korrespondent, von jüdischen Menschen oder von dem israelischen Botschafter in Berlin zum Rapport einberufen, man sei zu kritisch gegenüber der israelischen Regierung. Man kann es also niemandem recht machen. Bei diesem Thema kann man es auch niemandem recht machen. Es gibt für mich als Reporter zwei Welten. Die, die ich gerne hätte, und die, wie sie ist. Und in meiner Geschichte beschreibe ich die Welt, wie sie an dieser Karl-Bolle-Grundschule ist. Und da muss ich mich davor hüten als Reporter, weil ich Angst habe, mein Artikel könnte falsch verstanden werden, etwas nicht zu beschreiben oder etwas nicht zu benennen. Also als ihr eben diese Passagen vorgelesen habt, ist mir wirklich nochmal richtig mulmig geworden. Und ich habe mich reingefühlt in den Lehrer, der da so gemobbt und gedemütigt wurde. Ihr habt gerade gesagt, er wurde abgelehnt, aber er wurde ja richtig gemobbt. Und zwischen Ablehnen und Mobben und Diskriminieren und Beschimpfen ist ja nochmal ein riesiger Unterschied. Ich musste das also so beschreiben. Und ich konnte nicht an die AfD-Leute denken, die für die das ein gefundenes Fressen ist. Weil wenn wir erstmal anfangen, Realitäten nicht mehr zu benennen, wie sie sind, weil wir Angst haben, sie könnten instrumentalisiert werden, begeben wir uns in ein großes Gefahrengebiet, würde ich sagen. Also ich finde gerade wir als Journalisten, ihr seid ja auch Journalisten, wir müssen die Welt so beschreiben, wie sie ist. Und das habe ich eben versucht zu tun. Und der Artikel endet ja auch mit einem Muslim. Und für mich war das ganz wichtig, dieses Ende des Artikels. Ignacio Stech hilft ja einem Schüler, der Schwierigkeiten hat im Lesen, Schreiben, Mathematik. Und dieser Schüler ist so glücklich, dass er Hilfe bekommt. Und es ist ein muslimischer Schüler. Und er sagt Danke. Er bedankt sich bei Osiel. Und das hat für mich eigentlich diese beiden Dimensionen. Er wird auf einer Seite in der Schule beschimpft, aber es gibt auch Schüler, die sich bei ihm bedanken.
Also ging es dir darum, eben nicht nur diese krasse, da hast du natürlich recht, diese krasse Diskriminierung darzustellen, sondern vielleicht auch zu zeigen, dass es eben auch Hoffnung gibt für so, ja, gemeinsame Begegnungen, die eben auch positiv sein kann. Und das war dir dann so wichtig, das ans Ende zu setzen?
Das war mir wichtig, das ans Ende zu setzen, damit das nicht nur eine einseitige Beschreibung ist von den schlimmen Sachen, die ihm geschehen sind. Das war mir sehr wichtig, diese Szene. Das soll aber jetzt dann nicht verniedlichen, dass er gemobbt worden ist über Jahre hinweg. Er ist ja in psychologischer Behandlung, er hat eine posttraumatische Belastungsstörung deswegen. Er wird jetzt im Oktober in eine Reha gehen für mehrere Wochen. Also er hat Panikattacken, ich treffe ihn, telefoniere manchmal mit ihm. Die Geschichte hat ja, wie ihr gesagt habt, riesige Wellen geschlagen und viele Reaktionen hervorgerufen. Das hat ihm natürlich auch zugesetzt.
Diese psychischen Belastungen gehen ja auch unter anderem auf die homophoben Beleidigungen vieler der Schüler zurück. Du hast diese homophoben Beleidigungen auch im Text wiederholt. Und da hat uns interessiert, wieso hast du dich dafür entschieden, diese Beleidigungen zu wiederholen? Es gibt ja auch immer wieder sehr viele Stimmen der Öffentlichkeit in solchen Situationen, die dann sagen, nein, das kann man nicht machen, man reproduziert diese Beleidigungen, das kann unangenehm sein, vor allem für Menschen in ähnlichen Situationen. Also warum hast du dich dafür entschieden, diese Beleidigungen genauso wiederzugeben?
Über diese Frage habe ich noch nie nachgedacht, aber ich tue es jetzt mal schnell in eurem Podcast. Also ich finde, man hätte den Artikel gar nicht schreiben können, ohne konkret zu benennen, was ihm widerfahren ist. Diese Beschimpfungen sind ja auch protokolliert. Das heißt, ich muss als Journalist auch zitieren, also um authentisch zu berichten, dieses und jenes wurde ihm gesagt, weil das sind auch teilweise strafrechtlich relevante Aussagen, beziehungsweise im Berliner Schulsystem werden diese Beschimpfungen als Gewalt klassifiziert, obwohl das sich hier nicht um physische Gewalt handelt, sondern das ist Gewalt durch Worte.
Und hattest du dann auch mit Uziel Ignacio Stech darüber gesprochen, dass du quasi seine Erfahrung so explizit beschreibst? Gab es da eigentlich ein Gespräch zwischen euch?
Die Frage verstehe ich jetzt überhaupt nicht, weil er ist ja Teil meiner Geschichte. Er ist mein Protagonist, er ist mein Hauptzeuge für die Geschichte und ich habe ihn ja ein paar Mal getroffen über Stunden hinweg. Wird ja auch so beschrieben in der Geschichte und natürlich wusste er, dass all das, was er mir erzählt, in der Geschichte vorkommen wird. Ich habe ihm dann auch die Zitate, die wörtlichen, das ist bei uns so üblich bei der Süddeutschen, vorgelegt und er hat die alle abgesegnet. Ich habe ihn sogar auch noch gefragt, weil er sagt ja in dem Artikel, outet er sich ja dann auch als Jude, er ist ja jüdisch, ob er das denn wirklich will, habe ich ihn explizit gefragt, weil das wissen ja jetzt auch alle. Und in der Schule selber wusste das nur die Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kollegium. Aber das war ihm auch wichtig, dass es auch im Artikel steht.
Also mich hat dieser Text auch sehr bewegt, wie du sagtest, diese Panikattacken, diese Folgen. Und neben dieser Diskriminierung fand ich aber auch besonders schockierend, dass sich ja Ignacio Stech versucht hat, Hilfe zu holen. Also er hat sich an die Schulleitung gewandt, an die Schulbehörde, an die Schulaufsichtsbehörde, sogar an die Senatsverwaltung und wurde einfach alleine gelassen. Und wie du eben ja auch schon selbst erzählt hast, hast du ja nach der Veröffentlichung zahlreiche Zuschriften von anderen Lehrkräften bekommen, von Menschen, die dir von ähnlichen Fällen berichtet haben. Also Ignacio Stech ist ja kein Einzelfall, sondern seine Geschichte könnte ja auch dafür stehen, dass das Bildungswesen derzeit keine Antwort hat auf die Kulturkonflikte durch Migration. Im Anschluss daran eine Frage an dich. Also wir an der Reportageschule wollen ja als angehende Reporterinnen und Reporter künftig auch über große Themen schreiben, die an einzelnen Geschichten erzählen. Welchen Tipp kannst du uns geben, wenn man eben an einem solchen Einzelfall eben systematische Probleme erklären möchte?
Also ich gehe dann immer total egoistisch nur von mir aus. Welchen Artikel würde ich von Anfang bis Ende lesen? Ich würde keinen trockenen Artikel lesen wollen über das schlimme Berliner Bildungssystem. Also hier in Berlin, wo ich auch lebe, läuft in der Bildung so viel falsch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist auch nicht die erste Mobbing-Geschichte, die ich geschrieben habe. Ich hatte schon mal vor ein paar Jahren, die war auch für den Theodor-Wolf-Preis nominiert, mit einer Kollegin zusammen eine Geschichte gemacht über einen Jungen, auch 12, 13, 14, der als Jude gemobbt wurde an einer normalen Schule, also keine jüdische Schule, sondern eine Schule, wo auch Muslime und Christen waren. Und er wurde gemobbt. Und am Ende musste dann der Schüler gehen. Der ist dann aufs jüdische Gymnasium gegangen. Aber die, die ihn gemobbt haben, wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Dasselbe ist jetzt hier wieder in diesem selben Fall passiert. Also ich finde, solche Geschichten lassen sich nur erzählen, indem ihr ganz nah an der Protagonistin dran seid, an dem Protagonisten. Ihr müsst die treffen zu Hause, ihr müsst die spüren, ihr müsst auch, habe ich mitbekommen, Osiel hat geweint vor mir, also es hat ihn geschüttelt. Das hat mir das Herz zerbrochen, am liebsten hätte ich ihn in den Arm genommen. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber und das habe ich versucht eben auch, diese Verzweiflung von ihm, dieses, wie ihr gesagt habt, auch das Alleinesein. Er ist ja richtig alleine gelassen von diesem ganzen Schulsystem, Schulamt, die Direktorin der Schule, der Stellvertreter, die überhaupt nicht mit ihm umzugehen wussten. Der stellvertretende Schulleiter hat im Nachgang auf einer Sitzung mit Politikern gesagt, jetzt sei ihm erst bewusst geworden durch meine Veröffentlichung, dass Homosexuelle in einer anderen Realität leben als Heterosexuelle. Entschuldigung, wir sind im Jahr 2025, da greife ich mir nur noch an den Kopf. Und dieser stellvertretende Schuldirektor ist seit 20 Jahren stellvertretender Schuldirektor. Die haben ein großes Herz für die Muslime, richten ihnen Gebetsräume ein, aber er sagt öffentlich, also Homosexuelle, ach so, die leben in einer anderen Lebensrealität, wusste ich nicht. Ja. Also großer Tipp von mir an euch, seid ganz nah an den Leuten, verbringt so viel Zeit wie möglich und lasst euch alles erzählen. Schaut überall rein, in alle Protokolle, in alle WhatsApp-Chats, um dichte Porträts zu schreiben.
In diesem Fall warst du ja vor allem sehr nah an den Betroffenen, an Osiel Ignacio Stech, der das Thema an dich herangetragen hat. Uns hat noch interessiert die Gegenseite, wenn man so möchte. Also die Schulleitung und Schulaufsicht wollte sich nicht äußern. Du hast dich aber auch dazu entschieden, die Eltern der mobbenden Kinder im Text nicht zu Wort kommen lassen. Warum hast du das gemacht?
Super Frage. Ich habe für meinen Text auch mit der Gesamtelternvertretung gesprochen, bestehend aus drei deutsch-deutschen Eltern und einer, bei dem Gespräch kam noch eine muslimische Mutter auch dazu. Das Gespräch ist total unglücklich verlaufen, weil die Elternvertreter dachten, sie erzählen mir jetzt, ist doch alles nicht so schlimm bei uns an der Schule. Aber dann hat in diesem Gespräch, was ich natürlich auch protokolliert habe, dann die muslimische Mutter gesagt, bei uns gibt es total viel Mobbing. Es ist wirklich die Hölle, mein Sohn wird gemobbt. Das war dann ein sehr awkward Moment in diesem Gespräch. Also selbst die muslimische Mutter hatte mir bestätigt, es gibt Mobbing. Wenn man im Schulmilieu recherchiert, kann man nicht einfach Schüler interviewen. Das geht nicht. Da müssen die Eltern zustimmen. Die Eltern wurden von der Schulleitung gebrieft. Mit Journalisten dürfen sie nicht reden. Und ich glaube, es wäre auch nicht zielführend gewesen, also Eltern zu konfrontieren. Stimmt es, dass ihr Kind dieses und jenes gesagt hat? Ich habe ja Protokolle und Polizeiprotokolle vor mir liegen gehabt, die zitieren aus Gesprächen von Eltern und Schülern, die das bestätigt haben, was ich geschrieben habe. Darüber hinaus habe ich nicht nur für meinen Artikel mit Osiel gesprochen, sondern ich habe mit weiteren 6 Lehrerinnen und Erzieherinnen gesprochen, zum Teil auch muslimischstämmige Erzieherinnen und Lehrerinnen, die mir das alles bestätigt haben.
Du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, dass es sehr kompliziert ist, das nachzuprüfen. Wie prüfst du denn generell Fälle von potenzieller Diskriminierung, also auch wie in diesem Text, wenn die Hauptquelle vor allem die betroffene Person ist?
Wie gesagt, ich habe ja Protokolle auch von der Schule. Er ist ja hat sich an die Schulleitung gewandt, an die Direktorin, an den stellvertretenden Direktor, an hier gibt es so eine Queer-Beschwerdestelle, an die hat er sich gewandt. Er hat das Schulamt informiert und in diesem Schriftverkehr werden alle Vorkommnisse sind protokolliert, sind erwähnt, sind inhaltlich beschrieben, auch von der Schulleitung bestätigt. Also das war für mich dann ausreichend, als das ist so tatsächlich passiert.
Wir kommen jetzt schon zu unserer zweiten und letzten Rubrik. Sie heißt Komm zum Punkt und funktioniert ganz einfach. Ich fange 3 Sätze an und du beendest sie.
Komm zum Punkt.
Bei Fällen wie denen von Ignacio Stech sehe ich meine Aufgabe als Journalist erfüllt, wenn?
Wenn ich bei den Lesenden ein Gefühl von Empathie hervorrufen kann, dass sie mitfühlen mit ihm und dass sich was bewegt, dass sich was ändert.
Total, da wusste ich auch eben, was du vorhin erzählt hast, dass Menschen anscheinend trotz 2025, dass vielleicht manchmal dieses Verständnis fehlt für eine andere Lebenswelt, als wir eben gesprochen haben darüber. Und auch vielleicht die Kraft von Reportagen, dass durch so eine persönliche Geschichte einfach diese Nähe, und die dich bewegt hat und dieses Bewegen ja dann auch weitergegeben wird. Also ist mir eben nochmal sehr bewusst geworden, als du es erzählt hast.
Ich bin ja auch mit Haut, das muss ich nochmal sagen, ich bin mit Haut und Haar Reporter. Ich liebe nichts mehr als meinen Beruf und Reporter zu sein. Und ich merke bei meinen Geschichten, wenn die veröffentlicht werden, an den Reaktionen, wie sehr die Menschen mitfühlen und mitleiden oder sich mit aufregen. Und dann denke ich immer, wow, das ist wirklich jetzt, das ist so sinnvoll, was ich mache. Also, dass Leute über etwas reden. Und dann hoffe ich immer, dass ich vielleicht im Kleinen etwas bewegen kann. Das ist vielleicht so eine naive Hoffnung, aber gerade jetzt in diesen Zeiten, wo alles so laut und alle besser wissen, ja, komme ich dann halt mit Gefühl. Und vielleicht ist das so eine Brücke, über die man miteinander kommunizieren kann mit den Menschen.
Kann ich sehr verstehen. Ich bin jetzt gespannt, wie du den zweiten Satz beendest. Im Vergleich zu meiner Anfangszeit als Seite 3-Redakteur vor 16 Jahren hat sich inzwischen verändert.
Dass ich, je älter ich werde, desto sicherer weiß ich, worauf es ankommt eigentlich bei einer super Geschichte, die berührt.
Was ich neben dem gängigen Journalisten-Equipment auf Recherche immer dabei habe, ist...
Also ich finde, was gar nicht geht, wenn man recherchiert, vor allen Dingen reist, ich reise auch viel und dann hungrig irgendwo hinkommt. Deswegen checke ich immer vorher, wo habe ich irgendeine Quinoa-Bowl oder wo kann ich ein leckeres Croissant essen, weil das finde ich ist das A und O. Immer genug zu trinken dabei zu haben, was zu essen, dann sind alle Sinne offen und ich kann mich konzentrieren.
Also sozusagen, wenn die körperlichen Bedürfnisse gestillt sind, dann ist es auch leichter, sich zu konzentrieren und einzulassen, ja. Ja, Thorsten, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich fand vor allem am Anfang diesen Einblick sehr spannend. Wie du sagst, also diese Beschreibung, diese Welt, wie wir sie eigentlich gerne hätten und die Welt, wie sie nun mal ist und dass es eben wichtig ist, solche Fälle auch so zu beschreiben, wie sie eben sind. Und mir ist auch nochmal bewusst geworden, ja, wie nah du dran warst, dass du erzählt hast, dass er Panikattacken hat, dass es ihn geschüttelt hat und dass du zumindest die Rückmeldung auch von einigen Menschen bekommen hast, die jetzt ein bisschen größeres Verständnis haben für die Lage von diesen Menschen. Man kann nur hoffen, dass sich das in den nächsten Monaten wieder weiter verbessern wird für ihn. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Reporter Insights. Das ist der Podcast von uns, der Reportageschule Reutlingen und von Reportagen FM. Wenn euch der Podcast gefallen hat, liked und abonniert ihn. Das hilft uns, gehört zu werden. Wenn ihr Fragen oder Feedback jedweder Art habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Dort heißen wir @reportageschule. Wir sind Alessandra Röder und Leon Meckler und ihr hört uns in 2 Wochen wieder. Ciao, ciao und bis dann.
Der Reportageschule Reutlingen.